meine erste Frage an Sie, Ulrich Hoppe. In dem Roman Hoppe steht vorne, für Familienmitglieder gilt das gesprochene Wort. Wie ist das, als Familienmitglied einen Roman über Hoppe zu lesen?
Ich muss sagen, ich war äußerst gespannt, was meine Schwester da schreiben wird. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich das dann las. Ich musste stellenweise immer wieder lachen, mich freuen, weil es war natürlich ganz abstruse Dinge da. Da war von Ehescheidung die Rede und von Einzelkind und so. Und da habe ich mir so gedacht, ja, meine Schwester wird immer das Gegenteil behaupten und man muss dann im Grunde genommen das dann abziehen und dann kommt man wieder zur sogenannten Wahrheit oder zur Realität, die es ja gar nicht so gibt, sondern es ist ja in jedem Roman immer etwas, man macht eine Wirklichkeitserfahrung und man möchte die umsetzen und darüber berichten. Ja, und ich fand das sehr schön. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn ich mich da mal wiedergefunden hätte, aber da wurde meine persönliche Eitelkeit leider nicht befriedigt und ich warte dann auf den nächsten Roman, Hoppe 2, wo vielleicht dann auch ein bisschen vom Inselpfarrer die Rede ist, der vielleicht dann oben am Matterhorn, Matterhorn-Kaplan ist oder so. Ich weiß nicht, was du dann daraus drehen wirst, aber ich warte ab.
Wie ist das? In dem Roman Hoppe kommt Hameln, der Ort ihrer Kindheit, vor, aber er existiert nicht, denn der Roman spielt auf den verschiedensten Kontinenten. Kann man das eher als eine Hommage an Hameln betrachten, als einen Ort, der nicht existiert, der aber wie ein großer Traum über allem schwebt?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich unter der Hand eine Hommage an nicht nur meine, sondern auch meines Bruders Heimatstadt geworden ist. Und das ist vielleicht für Leute, die Hameln kennen, ersichtlich. Ich habe in dem Buch eigentlich etwas sehr Simples gemacht. Ich habe das wirkliche, also das faktisch reale Leben zu meinem Wunschleben gemacht, also stilisiert, und habe mein Wunschleben zu meinem faktischen gemacht. Und dadurch ist Hameln der Traumort schlechthin, der Hameln de facto, was mein Bruder bestätigen wird, nicht ist. Also eine größere Hommage kann man an seine Heimatstadt nicht leisten. Und dass ich selber Einzelkind bin in dem Buch, das ist eine sehr interessante Sache. Das war tatsächlich mein Kindheitstraum. Ich habe immer gedacht, es muss wunderbar sein, Einzelkind zu sein. Aber bereits auf Seite 2 tauchen die 4 Geschwister, die ich realiter habe, als Wunschgeschwister wieder auf, an die Felicitas dann immer Briefe schreibt, an diesen wunderbaren Ort Hameln, von dem sie nur träumt. Und insofern ist das eigentlich die Idylle. Also die Realität wird in einen idyllischen, ja fast in einen paradiesischen Ort umgedichtet, weil dieser Ort eigentlich gar nicht erreicht wird.
Die Realität als Idylle, in der auch Dinge vorstellen wie eine erste Beichte. Es kommt die Eucharistie darin vor. Wir wollen aber zunächst über das Elternhaus reden. Literatur hat bei Ihnen immer eine große Rolle gespielt. Wir wissen von Ihnen, Frau Hoppe, dass Pinocchio Ihr großer Held ist. Wie ist das bei Ihnen, Herr Ulrich Hoppe? Haben Sie da auch in der Kindheit, sind es Max und Moritz oder vielleicht Don Camillo und Pepone? Wen haben Sie da besonders geschätzt?
Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Tim und Struppi und die musste ich mir unter der Hand besorgen. Die waren natürlich nicht in der Hausbibliothek vorhanden und ich könnte jetzt nicht sagen, was ich so speziell gerne gelesen habe. Don Camillo erst viel später, so als Ergänzung zum Studium der Pastoraltheologie, war das sehr hilfreich. Aber sowas Direktes, Pinocchio oder so, habe ich nicht. Was mich aber immer sehr, sehr interessiert hat, das waren so geschichtliche Darstellungen, natürlich in erzählerischer Form. Und das konnte ich mir aber ganz gut merken. Wenn was erzählt wurde, auch ein Sachverhalt, der schwierig war, dann blieb das bei mir eher haften als irgendwelche Bücher mit reinen Fakten.
Aber es wurde schon auch in dem Haus Hoppe viel Literatur gelesen, wahrscheinlich in der Zeit auch Bergengrün. Sind Sie, als Sie dann älter wurden, auch mit Bergengrün groß geworden?
Also Bergengrün, da bin ich auch eher spät drauf gekommen. Ich wollte ursprünglich mich mit Reinhold Schneider beschäftigen in meiner Promotion. Und da hatte ich schon einige gute Hilfen von meinem Vater bekommen, der selber Mitglied dieser Reinhold-Schneider-Gesellschaft war und einen Großteil dieses umfangreichen Werkes hatte. Dann stellte sich aber heraus, dass schon jemand anders da am Arbeiten war.
Und da war das Feld erst einmal abgesteckt. Und dann habe ich gesagt, dann beschäftige ich mich mit einem der besten Freunde von Reinhold Schneider, das ist Werner Bergengrün. Und da haben die Eltern gesagt, ja, da stehen auch ein paar Bücher. Und da konnte ich also auch schon auf diesen reichen Fundus zurückgreifen. Was ich aber noch kurz anmerken möchte, ist, ich bin, weil ich der Jüngste bin, auf eine Bibliothek gestoßen. Aber diese Bibliothek, meine Eltern sind Heimatvertriebene, die gab es nicht vorher, sondern die ist gewachsen. Und ich kann sagen, ich glaube, das wirst du auch bestätigen, alle Bücher, die bei uns zu Hause standen, die hat man gekauft, manchmal sich auch mühsam abgespart, Herder Buch, ich mache jetzt keine Reklame, irgendwelche Buchringe, Bonner Buchgemeinde und so, was es gab. Und das waren dann so Möglichkeiten, oder man bekam das geschenkt, ne? Und so habe ich auch gesehen, wie die Bücher wuchsen und bin eigentlich auch damit groß geworden, dass auch gelesen wird. Wir hatten natürlich den Vorteil, Mutter las viel und hat das dann auch erzählt. Und die Zusammenfassung war oftmals von Anna Karenina und so viel spannender, als das dann selber zu lesen. Das war auch sehr hilfreich. Bin ich auch gut durch den Deutschunterricht mit den Wissen meiner Mutter durchgekommen.
Und dieses viele Lesen hat natürlich auch Ihre Biografie geprägt. Frau Hoppe, von Ihnen habe ich gehört, dass es sogar Wettbewerbe in der Familie gab, so eine Art Wettschreiben. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich glaube, das waren eigentlich Zeitvertreib. Also es war eine Art, sich die Zeit zu vertreiben. Also man muss es sich nicht so vorstellen, dass unsere Eltern uns in irgendeiner Form angetrieben hätten, zu schreiben, zu lesen. Das gehörte dazu, das geschah automatisch. Und dann habe ich mit meinen Schwestern oft, wir haben uns Themen gestellt. Also man wählt ein Thema, die Blume, der Baum, der Stein. Man hat 5 Minuten Zeit und schreibt dazu ein Gedicht. Und das wurde dann ausgetauscht und dann wurde das auch zensiert. Das war sehr entscheidend, also dass eine Note vergeben wurde. Und ja, es war eigentlich ein Spiel, aber ein Spiel, das natürlich unglaublich trainiert, genau wie das Erzählen. Und ich glaube, das Mündliche, mein Bruder hat es gerade erwähnt, spielte eine genauso große Rolle wie das Schriftliche, also beides. Das freie Nacherzählen, auch das Imitieren. Also ich werde meinen Bruder jetzt nicht auffordern, so viel Zeit haben wir nicht. Er ist ein großartiger Imitator von Schallplatten. Wir haben unsere Märchenschallplatten können wir eigentlich heute noch auswendig. Und das sind natürlich Dinge, die auch so eine Art Gedächtnisschulung und Ausdrucksschulung sind. Es gilt eben das gesprochene Wort in jeder Hinsicht.
Und im Grunde, Herr Hoppe, Sie sind natürlich Priester, aber Sie sind auch Schriftsteller. Sie müssen jede Woche eine Geschichte schreiben. Sehen Sie sich auch ein wenig als Schriftsteller?
Eigentlich nicht. Natürlich muss ich mit Texten umgehen und auch selber Texte verfassen. Aber ich würde mich nie irgendwie als Schriftsteller sehen wollen, weil ich glaube, das ist noch, hat noch eine etwas andere Zielrichtung. Eine Predigt ist eine Gebrauchsliteratur, ein Gebrauchstext. Und eine Predigt, die ich veröffentliche sie auch nicht, weil ich werde oft gefragt, wollen Sie das nicht ins Internet stellen? Nein, weil es noch gar nicht richtig fertig ist. Man hat zwar einen Text geschrieben, der auch interpunktiert ist, aber wenn man dann diese Predigt 2-3 Mal an einem Samstag, Sonntag hält, dann verändert sie sich. Und dann bin ich am Ende meistens nie mit diesem Text zufrieden und bin auch froh, dass ich das nicht veröffentlicht habe. Und die Leute helfen mir dann auch, wenn sie so gucken, ne? Dann sieht man zu lang, zu kurz, das haben sie nicht verstanden, da musst du noch mal ein bisschen das besser machen. Und um 17 Uhr habe ich in List, in der nördlichsten deutschen katholischen Kirche, die Messe, da sitzen dann ein paar Touristen und die Ordensschwestern und die sagen mir dann am Sonntag, wenn sie noch mal da waren, dass das sie zum Schluss dann doch verstanden haben. Beim dritten Mal hören sei das dann doch ein bisschen erhellend geworden.
Frau Hoppe ist Schriftstellerin geworden. Als Schriftstellerin ist sie schöpferisch tätig, Schöpfer einer Schreibwelt, in der sie selbst das Sagen hat, wie Sie einmal in einem Interview gesagt haben. Herr Hoppe, Sie sind jetzt Priester geworden. Auf den ersten Blick klingt das so, als wären Sie da der Demütigere von Ihnen beiden. Warum sind Sie Priester geworden und nicht Schriftsteller?
Wie heißt es so schön, mein größter Stolz ist meine Demut oder so? Nein, nein, also da kann ich nur sagen, Demut, da habe ich noch sehr viel zu üben. Wahrscheinlich hatte ich nicht so richtig das Zeug dazu. Aber ich habe mir die Frage nicht gestellt, weil ich glaube, man ist berufen für irgendetwas, was man tut. Und man muss davon überzeugt sein. Und ich bin Priester und habe natürlich mit dem Wort zu tun. Das macht mir auch viel Freude. Aber ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, Schriftsteller zu werden.
Die Kunst hat heute die Funktion der Religion übernommen. Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Das hat schon Nietzsche gesagt. Und die Schriftsteller werden dann vielleicht zu den Hohepriestern dieser Kunst. Mein Gott, wenn der Walser etwas sagt, dann wird das heute heftiger diskutiert, als wenn der Papst unter Umständen etwas sagt. Frau Hoppe, sind Sie eine moderne Priesterin?
Nein, nein, in gar keiner Weise. Das würde ich jederzeit zurückweisen, obwohl ich manchmal merke, dass es von Seiten eines bestimmten Publikums durchaus das Bedürfnis gibt. Es gibt das Bedürfnis, sich Dinge erklären zu lassen. Es gibt auch das Bedürfnis nach Hinweisen. Es gibt auch in der Kunst interessanterweise ein starkes Bedürfnis nach Dogmen. Und das weise ich zurück. Das verweise ich in einen anderen Bereich. Und natürlich bewundert Publikum auch gerne und lässt sich gerne etwas sagen. Und der Dichter steht ja auch in dieser Tradition. Also er hat auch etwas gemeinsam mit Predigern sicherlich. Aber die Kunst kann niemals die Religion ersetzen. Sie geht vielleicht mit ähnlichen Formen um, sie tut ähnliche Dinge, sie verwandelt Realität, man fantasiert, man erfindet eine Geschichte, man erfindet, oder ich bin eine große Anhängerin von Märchen, die immer aus der Not der Realität durch die Tugend des Wünschens sich in eine bessere Welt hinein träumen. Das ist Trost, aber keine Flucht. Das ist eine Aufgabe der Kunst. Aber das kann Religion nicht ersetzen. Und ich finde es sehr, sehr heikel, wenn diese Dinge anfangen zu konkurrenzieren. Also man sozusagen sagt, der Dichter ist ja eigentlich der bessere Prediger oder der Prediger, das gibt es gar nicht. So selten ist ein verkappter Dichter und eigentlich das mit dem Predigen und dem Gemeindealltag ist eigentlich viel zu anstrengend. Eigentlich würden die auch gerne lieber Bücher schreiben. Es gibt da sehr, sehr große Schnittmengen und ich beobachte das und stehe dem aber doch sehr skeptisch gegenüber.
Und deshalb können Gedichte auch keine Gebete sein, obwohl Gedichte auch trösten können?
Naja, Gedichte sind keine Gebete per Definition. Das würde ich so nicht sagen. Ein Gebet ist für mich schon eine Anrufung, die sich explizit auf ein Gegenüber bezieht, das in dieser Weise nicht dingfest zu machen ist. Nun weiß ein Dichter auch nie genau, zu wem er spricht. Und die Kategorie des Lobpreises oder des Rühmens, die ist in der Dichtung natürlich enthalten. Aber ein Gebet richtet sich für mich an Gott.
Aber Herr Hoppe, Gedichte und Gebete haben auch etwas Gemeinsameres. Sie verweisen auf eine andere, auf eine höhere, auf eine vielleicht nicht fassbare Ebene. Können Gedichte Gebete sein?
Ich stimme da meiner Schwester zu. Ich stimme ihr nicht in allen Fragen zu. Wir haben auch manchmal da unsere Diskussionen und Konflikte, aber ich würde ihr dort folgen, dass per Definition keine Gedichte sind. Aber was natürlich wichtig ist, wenn ich ein Gebet spreche und vielleicht das auch schön formuliere, dann habe ich auf einem geringen Raum, versuche ich eine ganz fundamentale und umfassende Wirklichkeit darzustellen. Und der Dichter, der sich auf ein Sonett beschränkt, ist in einer Ordnung, so wie die Liturgie eine Ordnung darstellt und das Tagesgebet eine gewisse Formulierung hat und das Gabengebet eine andere Konnotation hat, wissen wir natürlich, ein Tagesgebet kann nie den ganzen Glauben zusammenfassen, wie auch ein Jesuswort im Evangelium nicht unseren ganzen Glauben umfassen kann in der Totalität, auch wenn das natürlich in einem Gebet oft wieder zum Ausdruck kommen will. Und so ist das auch in Gedichten. Dann habe ich natürlich ein Versmaß, hab da auch die Möglichkeit und die Chance, bestimmte Dinge zuzuspitzen, provokativ zu sagen und kann sagen, so, jetzt ist die letzte Zeile fertig, das Sonett ist fertig und dann brauche ich mich da nicht weiter mit zu beschäftigen. Aber ich glaube doch, dass das zweierlei Dinge sind, weil das Gebet geht an Gott und die Gedichte, ja, sie versuchen mit Sprache zu spielen, sie versuchen mit Form und Schönheit zu spielen, was ja auch nicht schlecht ist. Und gut, manche denken jetzt vielleicht an Gertrud von Lefort, Hymnen an die Kirche. Aber ich glaube, da spricht auch die Dichterin und nicht eine Theologin.
Religion und Literatur, Sie haben sich intensiv mit Bergengrün beschäftigt. Ich sagte es bereits, einer der meistgelesenen Autoren der 60er Jahre, ein christlicher Autor, obwohl man vorsichtig sein muss, wenn man seine Literatur als christlich bezeichnet. Das ist sicher sehr schwierig. Warum ist er so verschwunden? Warum wird er kaum noch gelesen?
Ich glaube, und das gilt für Bergengrün, in gewisser Hinsicht vielleicht auch für Reinhold Schneider, Elisabeth Langgässer, Ernst Wiechert und all diese Leute, die gerne gelesen wurden, vielleicht auch heute noch gerne gelesen werden. Es liegt nicht daran, dass das sprachlich überholt ist. Das ist eine Geschmacks-, eine Stilfrage. Sondern wir müssen auch schauen, wenn man die jetzt mal als Arbeitstitel als christliche Dichter bezeichnet, die haben aber immer auch das von sich gewiesen, weil christlicher Dichter steht so ein bisschen immer im Geruch, Erbauungsliteratur zu machen. Das wollten die selber gar nicht sein. Also Reinhold Schneider bzw. auch Werner Berggruen haben ganz klar gesagt, ich bin kein christlicher Dichter. Ich bin ein Christ, ein Katholik, der eben dichtet oder der schreibt. Ja, das ist genauso, wie es den katholischen Bäcker nicht gibt und den katholischen Arzt in gewisser Hinsicht auch nicht, aber es gibt viele Ärzte, die sind Katholiken, so würde ich das sehen. Und warum liest man das heute nicht? Weil dort eine bestimmte Theologie, die sicherlich sehr gut war, und ich bin Fan von Metaphysik und scholastischer Theologie, aber dieses Bezugssystem, das ist sehr schwierig heute mit bestimmten Wirklichkeitserfahrungen zu verbinden. Die Metaphysik hat eben, und Reinhold Schneider, aber jetzt auch Berggruen explizit, hat viele metaphysische Geschichten. Bei den Gedichten wird es noch deutlicher, das Gedicht von der heilen Welt, wisse, wenn in schweren Wunden dir das Blut vom Herzen spritzt, niemand kann die Welt verwunden, nur die Schale wird geritzt, kennen Sie, oder das Sonett, noch den Betern allein wird es gelingen. Dinge, die die Menschen auch im Krieg getröstet haben. Die Zeit hat sich verändert, wie auch in der Theologie. Und das große Problem ist, dass die Metaphysik, das finden Sie auch bei Benedikt dem 16., der hat es auch mehrfach gesagt, immer der Gefahr ausgeliefert ist der Geschichtslosigkeit. Und genau geht es ja in der Literatur um Geschichte. Und deshalb glaube ich auch, das wäre aber jetzt zu weit, da einzeln darauf einzugehen, dass sich diese Form der Literatur momentan überholt hat. Wie sich das weiterentwickeln wird, das kann ich noch nicht absehen.
Aber Spuren katholischen Glaubens findet sich auch in moderner Literatur. Stadler, Urteil, nicht zuletzt ihre Schwester Felicitas Hoppe. Dort ist zum Beispiel von der Beichte die Rede. Im Roman Hoppe gibt es eine Szene, die auch einen autobiografischen Hintergrund hat. Frau Hoppe sagte mir im Vorgespräch, sie sei eine der vielleicht ganz wenigen Personen, die sich sehr positiv an ihre erste Beichte erinnert. Wie das, Frau Hoppe?
Wie das gekommen ist oder warum das so ist, es lässt sich eigentlich rasch erzählen, dass ich zu den Kindern gehörte, die zu dem gingen, was man damals die Frühkommunion nannte. Also ich bin mit 5 Jahren zur ersten Heiligen Kommunion gegangen, von den Eltern selbst eingewiesen. Da war kein Kommunionunterricht nötig oder dergleichen. Und natürlich steht vor der ersten Kommunion die erste Beichte. Und ich wusste eigentlich nicht, wie das funktioniert. Aber meine Mutter erklärte es mir und ich ging dann in diese Kabine, in der ja niemand zu sehen war. Der alte Beichtstuhl mit dem Beichtgitter. Dahinter hörte man eine Stimme, die nach dem Alter fragte. Und man hatte mir gesagt, es gibt eben diese 3 Sündenkategorien in Worten, Gedanken, Worten und Werken. Und das habe ich mir irgendwie abgeleitet und fing dann an, pro Kategorie etwas zu erfinden. Und das klingt so, aber es ist in der Tat ja so, ein 5-jähriges Kind hat ja doch kein großes Sündenrepertoire aufzuweisen. Aber insofern war das ein Raum, in dem ich Einzelkind war, hätte ich jetzt fast gesagt. Das heißt, ein Raum, der ganz für mich reserviert war in diesem Moment und in dem mir zugehört wurde. Von wem? Das war überhaupt nicht entscheidend. Das war ja Gott, der dort hörte, oder man sagte dann, ja, man spricht eigentlich durch diese Person unmittelbar zu Gott, und die Gelegenheit, zu Gott zu sprechen in dieser Form und eigentlich mit offenem Ende, das war schon enorm. Und dieses dort sich entfalten können im Sprechen, das natürlich in dem Fall das Erfinden von Geschichten war, war eine wunderbare Erfahrung, aber am schönsten, und das, meine Mutter würde, wenn sie dies hörte, sofort sagen, nachösterliche Interpretation. Familien bilden ja immer diese Legenden, aber ich meine mich zu erinnern an das erhebende Gefühl, aus der Kabine herauszukommen. Meine Mutter musste mich rausholen übrigens, weil ich nicht aufhörte zu beichten und sie sich doch wunderte, was ich dort mache. Und dann musste ich ein Vater Unser, ein Gegrüßet seist du Maria, glaube ich, beten. Und wir gingen zusammen nach Hause. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie wunderbar ich mich fühlte auf dem Nachhauseweg, in dem Wissen, ich sei jetzt frei von Schuld, weil mir vergeben worden war. Und damit verband sich zweierlei: der Wunsch der Wiederholung, schnell wieder dahin, Geschichten erzählen und Vergebung erfahren. Zugleich aber das Problem, ich hatte den Ehrgeiz, auch nie wieder zu sündigen. Und dadurch entstand natürlich ein Konflikt: wie komme ich ohne zu sündigen wieder in den Kasten? Und das sind so Dinge, also die, mich hat das später immer irritiert, denn jedes Gespräch über die Beichte mit Kolleginnen, Kollegen, anderen Menschen, also Katholiken, ist in meiner Generation fast grundsätzlich negativ, um nicht zu sagen traumatisch besetzt. Wobei ich glaube, dass Erzählungen immer Erzählungen hervorrufen. Wenn einer anfängt, über sein Beichttrauma zu sprechen, haben es 10 andere auch. Das ist in der Regel so. Aber ja, und deshalb ist für mich dieser Ort des Erzählens positiv besetzt. Und
da haben Sie sich als 5-Jährige schon mit Ihrem Lebensthema auseinandergesetzt: Wahrheit, Wirklichkeit, Identität. Denn Sie haben ja eigentlich nichts anderes gemacht als gelogen in der Beichte, wenn Sie Geschichten erfunden haben, und haben sich trotzdem danach befreit gefühlt.
Das ist ja das Enorme. Deshalb lehne ich ja bis heute eigentlich den Begriff der Lüge insofern ab, wenn es nicht um, für mich ist ja Lüge eine vorsätzliche Täuschung. Lügen kommen da, wo jemand, wenn ich zu Ihnen sage, ich habe und so weiter, also ich versuche Sie vorsätzlich zu täuschen. Ich glaube nicht, dass es eine Täuschungsabsicht Gottes war oder des Priesters, sondern dass es die Folge, eine Aufforderung im Grunde ist, das Erfinden eine Reflexion und eine Form, ein Potenzial durchzuspielen. Es klingt jetzt nach einer Ausflucht, aber das tut man ja in der Literatur. Wenn man Geschichten erfindet, spielt man mit Möglichkeiten, von denen man weiß, dass man sie hat. Wenn ich Felicitas Hoppe in Kanada aufwachsen lasse, ist das keine faktische Lüge mit einer Täuschungsabsicht, sondern erzählt einen Teil von mir, der sich vorstellt, in Kanada ein Eishockeystar zu sein. Das ist keine Lüge, sondern das ist das, was ich poetologisch ehrliche Erfindung nenne. Und in diese Kategorie würde ich auch die Beichte in dem Fall einordnen.
Das poetologische Konzept der Hoppe-Literatur, wie sieht es denn theologisch aus? Also da wird über die Beichte gesprochen. Können Sie damit einverstanden sein? Wie ist es für Sie, wenn ein 5-jähriges Kind in die Beichte kommt und Ihnen Geschichten erfindet?
Ja, ich habe das noch nicht erlebt, weil ja in der Regel man dann da so 8 Jahre alt ist. Die Erstkommunion ist jetzt mit 9 in der 3. Klasse. Da kann ich jetzt nicht so, über so ein Erlebnis kann ich da nicht sagen. Und das Zweite ist, wenn ich sowas erlebt hätte, gibt es das Beichtgeheimnis, und da würde ich nicht drüber sprechen. Aber ich würde mich natürlich erstmal freuen, wenn da eine rege Fantasie da wäre. Und ich würde sagen, diese Fantasie, die muss kultiviert werden. Übrigens, sie hat ja im Grunde genommen in Gedanken gesündigt, meine Schwester. Also war ja das nicht erfunden, sondern bloß die Gedankensünde fand ja sozusagen an Ort und Stelle statt, im Beichtstuhl. Also insofern war es kein Missbrauch des Beichtsakramentes. Das würde ich jetzt mal schlussfolgern.
Trotzdem steht dahinter ja auch ein theologisches Konzept, eine Idee der Beichte als Sakrament. Insofern, Sie sagten, Bergengrün sei nicht mehr aktuell, weil die Themen vielleicht nicht mehr aktuell sind. Aber Frau Hoppe beweist doch, dass man über Beichte schreiben kann in einer Sprache, wir haben es gerade am Publikum gemerkt, die uns alle anspricht. Das kann es also nicht sein, was Bergengrün nicht mehr so aktuell macht.
Die Frage ist ja dann eben die Kategorie, die erzählerische Kategorie, die nicht erzählbar ist, der Metaphysik. Weil die Metaphysik gehört zur besprochenen Welt und nicht zur erzählten Welt. Wenn man mal die Sprache in Kategorien einteilt, gibt es die besprochene Rede und die erzählte Rede. Das sagt der Literaturwissenschaftler Harald Weinrich, finde ich sehr hilfreich, diesen Gedanken. Wichtig ist natürlich genau, dass die Beichte an sich interessant ist. Auch gerade in Filmen, in Krimis oder so, glaube ich, ist öfter wieder ein Beichtgespräch da, und das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre. Was sicherlich ein Problem ist, darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, wir haben ja oft diesen schönen gemütlichen Beichtstuhl, den Kinder eigentlich zum Teil abenteuerlich finden, weil das was anderes ist als zu Hause, ein Schrank, wo man so reingehen kann und wo man wieder rauskommt und wo was passiert. Ja, das haben wir ersetzt durch ein therapeutisches Szenario, also der Beichtraum. In vielen Kirchen gibt es keine Beichtstühle mehr. Dann haben wir dieses Leitproblem. Wie machen wir das heute im Zeitalter des Missbrauchs? Da muss man auch viele Dinge beachten. Und wenn ich Erstkommunionvorbereitung mache, merke ich oft, dass die Kinder eigentlich gar keine Angst vor der Beichte haben, sondern die Probleme gibt es beim Elternabend. Ja, dass die Eltern im Grunde genommen ihre Negativerfahrungen da oftmals in das Kind hineinprojizieren. Und da ist also eine große Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich tue es dann so, dass die erste Beichte offen in der Kirche stattfindet. Wir haben ja eine große Kirche, vielleicht kennen Sie in Westerland in der einen Ecke, da kann niemand was hören, aber man kann es sehen. Also es ist ein sichtbares Geschehen. Ich sitze dann mit dem Kind in der einen Ecke und in der anderen Ecke warten die anderen, werden begleitet von Müttern und Vätern und sie sehen, dass da was passiert, dass ich höre, dass ich dann die Hände ausstrecke, dass ein Geschehen stattfindet. Es ist dann sehr friedlich und ruhig in der Kirche. Die Kinder sind nicht aufgeregt und viele Erwachsene fragen hinterher, kann ich nicht auch beichten? Das ist ganz interessant. Und ich glaube schon, dass dieser Beichtstuhl, den wir so als Requisit rausgeschmissen haben, dass dieser Beichtstuhl vielleicht wieder, dass wir den brauchen. Weil nämlich alles ist ja durchkategorisiert in Gespräche. Ja? Also wir machen heute Seelsorge wie Gesprächstherapie. Der Priester, der nicht funktioniert, wird in die Supervision geschickt. Und diese ganzen Dinge kommen da alle zusammen. Und die Kommunikationswissenschaft und themenzentrierte Interaktion sind ganz wichtige Dinge geworden. Ich will das jetzt hier nicht weiter kommentieren und diskutieren. Und dann kommen die Leute nämlich oft enttäuscht. Die kommen dann auf der Insel und suchen das Beichtgespräch und sie merken plötzlich, diese Befreiung wie in den Kindertagen ist gar nicht da. Weil natürlich auch da der Raum da ist und weil man erwartet, dass in diesem Gespräch menschliche Lösungen aufgezeigt werden. Und es geht nicht um eine menschliche Lösung, sondern da sind wir, wie meine Schwester sagt, bei dem Ohr Gottes, dass ich da hingehe und das hinterm Gitter da loslasse und dass ich dieses Vertrauen habe, dass der Priester im Grunde genommen der Kanal ist zu Gott. Das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und so wird oft eine Verwechslung zwischen Seelsorgegespräch, Beichtgespräch, Therapie, das zerfließt dann. Und dann kann vielleicht auch die sakramentale Beichte gar nicht mehr die Wirkung erzielen. Aber das ist ein sehr heikles Thema. Ich will nicht eins gegen das andere ausspielen. Aber wir brauchen diese Komplementarität und wir dürfen das eine nicht auf Kosten des anderen abschaffen oder gegen das andere ausspielen.
Aber die Menschen kommen noch zu Ihnen zur Beichte.
Ich sage Ihnen, es ist keine Massenbewegung. Aber die Quantität nimmt ab und die Qualität der Beichte, so viel darf ich noch sagen, nimmt zu. Und es ist immer ganz komisch. Ich habe mir, als ich dann auf Sylt anfing, habe ein bisschen mehr mir erhofft von dem Beichtangebot. Aber ich bin dann da eine halbe Stunde, 5 Tage in der Woche. Und wenn ich dann mal sage, Mensch, jetzt müsste ich eigentlich im Büro noch das und das fertig machen und gehe mal 10 Minuten später, dann sitzen garantiert 3 Leute da, die sagen, warum sind Sie nicht da?
Frau Hoppe, das aufgespannte, das geöffnete Ohr Gottes, so wie Sie uns das gerade erzählt haben, Ihr Erlebnis aus der Kindheit, das auch in den Hoppe-Roman eingeflossen ist, der Beichtstuhl ist dafür nötig. Wie geht es Ihnen denn heute, wenn Sie zum Beispiel im Ausland sind oder in Urlaub, nicht gerade auf Sylt, sondern vielleicht in Rom, in Italien und kommen da an einem Beichtstuhl vorbei und da steht geöffnet. Überkommt es Sie dann manchmal und Sie denken, ach, jetzt gehe ich da nochmal in diesen Beichtstuhl und beichte?
Na, es ist in der Tat so, dass da sofort Erinnerungen natürlich aufkommen, wenn man dort, das geht mir übrigens dann nicht nur, würde mir nicht nur in Rom so gehen, sondern es gibt ja hier auch noch Kirchen mit Beichtstühlen. Es gibt so eine Anziehung und zugleich ein Wissen, dass es sich so nicht mehr praktizieren lassen würde, für mich nicht. Und es wäre eine merkwürdige Handlung. Sie wäre nicht mit mir in Übereinstimmung und ich würde natürlich auch das quasi naive Spiel der ehrlichen Erfindung im Beichtstuhl, das würde ich natürlich nicht mehr tun. Das wäre absurd und das entspricht nicht meinem Kenntnisstand, nicht meinen Empfindungen. Ich selber praktiziere die Beichte nicht mehr Und das wäre mir ganz absonderlich. Also es wäre, als würde ich so einen alten Kinoraum aufsuchen oder so. Und das erschiene mir dann eine Missachtung dessen, was es eben dann auch noch ist.
Aber wenn wir als Erwachsene alle nicht mehr zur Beichte gehen, wird der Beichtstuhl irgendwann auch für die Kinder verschwinden und irgendwann gibt es ihn nicht mehr. Das wäre ein großer Verlust, oder?
Also ich kann da schlecht Prognosen geben. Ich glaube, dass bestimmte Formen in der Tat verloren gehen und man wird sie auch als Verluste empfinden, wobei ich nicht weiß, ob jeder Verlust, jedes Verlorengehen sozusagen ein Verlust in dem Sinn ist, sondern dass es manchmal auch Not tut, dass bestimmte Dinge zu Ende gehen, anstatt dass sie merkwürdige Metamorphosen durchlaufen. Also ich glaube, das ist so nicht mehr zu haben, weil wir auch die Fähigkeit vielleicht verloren haben, die Dinge unpersönlich zu sehen. Und das ist ja der eigentliche Vorteil an diesem Beichtstuhl, dass es keine Person ist, dass es nicht identifizierbar ist, mit wem ich spreche, dass es ein formelhaftes Geschehen ist, dass es kein Gespräch ist. Gespräche haben wir überall. Das Angebot ist riesengroß. Und es wäre nichts, was ich jetzt würde krampfhaft aufrechterhalten wollen. Als Autor ist das natürlich so, und da sind wir bei der Literatur, dass die Kirche, ob die Rituale verloren gehen oder nicht, natürlich einen unglaublichen Schatz bereithält an Motiven, an Requisiten, die dann Schriftsteller sehr gerne aufnehmen für ihre Texte, die sie selber weitläufig, glaube ich, nicht mehr praktizieren. Auch da bin ich kritisch, auch selbstkritisch und sage, ist das vielleicht ein romantisches Verhältnis, was ich zur Kirche habe? Idealisiere ich hier in der Geschichte meinen Beichtstuhl? Idealisiere ich nicht vielleicht meine eigene Kindheit? Bin ich nicht eine Idyllenautorin wie Bergengrün? Ja, obwohl ich meine Sprache dann doch schöner finde als die von Bergengrün. Aber ich glaube, dass es durchaus Gründe hat, warum man ihn nicht mehr liest, und die haben auch mit der Sprache zu tun. Aber das sind sehr schwierige Fragen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Schriftsteller dadurch, dass sie diese Dinge thematisieren, den Beichtstuhl wieder zum Leben erwecken werden. Das ganz gewiss nicht. Also selbst wenn ich das aufgespannte Ohr Gottes als Flugschrift vertriebe, glaube ich nicht, dass die Beichter strömen würden. Es bleibt eine etwas anrührende Kindheitsgeschichte und das sollte man nicht überbewerten, glaube ich.
Aber es geht natürlich auch um Veränderungen, Metamorphosen, auch ums Abschiednehmen, vielleicht von Ritualen, die heute nicht mehr kommunizierbar sind. Wir tasten uns jetzt langsam über die Beichte an die Eucharistie heran. Herr Hoppe, ich habe Ihre Schwester gefragt nach Ihrer ersten Beichte. Wie war das mit Ihrer ersten Kommunion? Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kommunion?
Ja, sehr gut sogar. Ich hatte auch das Privileg, zur Frühkommunion zu gehen. Das hat natürlich gewisse Nachteile, wenn man so das nachkonziliäre Koinonia-Verständnis von Gemeinschaft sehr stark ventiliert. Aber die Familie war ja für mich ein ganz wichtiger kirchlicher Bezugspunkt. Und dann kam bei mir auch im Alter von 5 Jahren dieser Wunsch, dass ich mitgehen wollte. Und dann war auch in Verbindung auch damit eine Beichte verbunden, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere. Aber das war dann schon auch sehr geprägt durch diese Zeit, in der man dann lebte. Und das war ein Gespräch, aber auch ein sehr schönes Gespräch. Und ich denke noch gern daran, dass ich auch etwas dabei geweint habe. Das waren schöne Tränen, die ich nicht vergessen werde. Und die Kommunion war für mich ja doch ein sehr starkes und prägendes Ereignis. Und ich habe wirklich daran geglaubt und ich glaube bis heute, dass das wirklich der Beginn war auch einer ganz intimeren, immer stärkeren Christusbeziehung, die mich geprägt hat. Übrigens, ich habe natürlich eine ganz andere Meinung über die Beichte als meine Schwester. Das wollte ich Ihnen natürlich noch mal sagen. Aber Sie wissen, in der eigenen Familie macht man keine Seelsorge. Aber ich versuche natürlich da bei diesen Kindheitserinnerungen, die, sagen wir mal, sozusagen den Hebel anzusetzen und zu sagen, doch, ich glaube an dieses Ohr Gottes, was da ist, was uns hört und diese Befreiung auch geben kann. Aber das braucht eine Kultur. Und diese Kultur können wir nicht einfach gewinnen, indem wir so nahtlos anknüpfen an die verlorene Kindheit.
Das aufgespannte Ohr Gottes, wenn Sie das lesen in den Romanen Ihrer Schwester, rufen Sie dann auch schon mal an und diskutieren und sagen, ja, großartig, aber du weißt, das ist jetzt theologisch, da müssen wir mal drüber reden. Oder
ich meine, die Geschichte vom aufgespannten Ohr Gottes, die kenne ich ja schon seit Anno Tobak. Ja? Das, also insofern ist für mich nichts Neues gewesen, da war auch kein Diskussionsbedarf dann mehr in dem Moment.
Die Erstkommunion hat für Sie auch eine große Rolle gespielt. Das merkt man Ihren Romanen an. Sie sind ein Familienmensch und Sie haben quasi über die Kommunion die Familie zur Weltfamilie erweitert, indem Sie überall auch Familie antreffen, indem Sie überall die Kommunion erleben können. Ist das Heimat für Sie?
Ja, ich glaube, das ist für mich das, nicht das Entscheidende. Es gibt also über die Kommunion, über die Eucharistie natürlich sehr viel Verschiedenes zu sagen. Ich habe im Hoppe-Buch das natürlich ganz stark an dieses Motiv des runden Tisches gebunden, wobei der Tisch ja nicht rund sein muss, aber die Vorstellung der Gemeinschaft und der Möglichkeit, ich meine, dass die Mutter in dem Text zu ihrer Tochter sagt, wenn du zum Tisch des Herrn gehen kannst, dann wirst du nie hungrig zu Bett gehen. Und es beginnt ja dann für dieses Kind eine Reise durch die ganze Welt. Und wohin auch immer das Kind geht, so wähnt es sich durch diese Möglichkeit der Gemeinschaft, also der Communio sozusagen, in der Welt trotz aller Gefährdungen sicher. Und das, glaube ich, ist schon ein ganz, ganz großes, entscheidendes Merkmal. Und das ist Heimat und das ist eine Heimat, die eben nicht ortsgebunden ist. Ich muss nicht nach Köln gehen oder nach Hameln gehen oder nach Sylt gehen, sondern das kann sich überall vollziehen. Und das ist etwas, das ist eine Ausstattung, die Sicherheit verleiht und ein Grundgefühl von Sicherheit beschert. Und das ist für mich unbezahlbar sozusagen. Mhm.
Wer am Tisch des Herrn essen kann, ist für immer in Sicherheit und geht niemals hungrig zu Bett. Das ist das Zitat aus Hoppe. Sie erleben das so? Erleben Sie das nur so, weil Sie die Kindheitserfahrung haben? Weil Sie das ererbt haben gewissermaßen? Sowas kann man doch nicht nachher lernen, oder?
Nein, also das, glaube ich, datiert in der Tat auf die Kindheit zurück. Vielleicht ist das hier auch ein Glücksfall oder dann eine Gnade, dass das widerfährt, dass es in der Kindheit widerfährt und auch diese Entschiedenheit vielleicht hier, mit der die Eltern natürlich entschieden haben, wann die Kinder gehen dürfen. Es war ja auch mein Vater, der es mir erklärte, was es mit dem Leib Christi auf sich hat. Das ist ja nun eine durchaus komplizierte Fragestellung. Und ich weiß jetzt nicht, wie mein Vater mir als fünfjähriges Kind erklärt hat, was das sei. Ich weiß aber, dass er mich gefragt hat, ob ich es verstanden hätte. Und ich habe natürlich ja gesagt, weil ich ja hingehen wollte. Aber in der Tat war dieses Gefühl von Verständnis, es verstehen zu können, das wiederum hat, glaube ich, mit dem Zutrauen zu tun, dass da jemand ist, der einem etwas erklärt, was eigentlich nicht fassbar ist, einem aber seinem Kind zutraut, die Bedeutsamkeit der Sache zu erfassen. Er hat ja nicht gesagt, na dann erklär mir das jetzt nochmal oder übersetzt das, sondern er hat gesagt, glaubst du, dass du das verstanden hast? Und ich habe gesagt, ja, und das war's. Und das ist eben ohne diese Prägung schwer denkbar, aber es gibt ja auch andere Wege, zu diesem Sakrament zu gelangen, auch spätere. Aber für mich ist es eben doch an diese kindliche Sozialisation ganz stark gebunden.
Was würden Sie denn heute sagen, wenn Sie gefragt werden, glauben Sie, dass Sie das verstanden haben? Würden Sie wieder so schnell mit Ja antworten? Die Eucharistie, die Wandlung, eine blasse Oblate, etwas Wein wird Leib und Blut Christi?
Ja, ich würde wieder Ja sagen. Und das ist dann anders als nochmal an einem Beichtstuhl vorbeikommen, weil das eine Praxis ist, die sich fortgesetzt hat und weil das auch weniger verbal gebunden ist. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Also diese Beichte, dieses Sprechen, dieses Formulieren der Sünden. Hier ist es ein Vollzug, an dem man teilhat, der aber sozusagen der Eigenanteil, dieses ich gehe jetzt hinein und spreche, der ist viel, viel geringer. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was im Laufe des Lebens mitgegangen ist und sich da manifestiert hat und dadurch eine Stabilität bekommen hat. Ja.
Herr Hoppe, wie sehr bleibt die Theorie in der Theologie und auch in der Literatur hinter der Praxis der Eucharistie, der Mahlgemeinschaft zurück. Kann man das Geheimnis des Glaubens überhaupt in Worte fassen? Muss der Schriftsteller und auch der Theologe da nicht fortwährend scheitern?
Wir singen ja immer im Tantum ergo sensui defectui. Der Sinn ist defekt im Sinne einer kognitiven Erfahrung. Dennoch wollen wir natürlich auch mit allen Mitteln unserer Vernunft, unserer theologischen Formulierbarkeit an dieses Geheimnis heran. Zunächst muss man natürlich sagen, es gibt da für mich eine Unterscheidung von Geheimnis und Geheimnis. Die romanischen Sprachen, voran das Lateinische, machen da einen guten Unterschied. Es gibt das Secretum und das Mysterium. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du ein Geheimnis anderen Leuten weitererzählst, ist es kein Geheimnis mehr. Das gilt für die Kategorie des Secretum. Ja, das andere ist das Mysterium. Und dieses Mysterium, das muss weitererzählt werden, in jede Zeit neu hinein, in jede Sprache hinein. Und es bleibt immer das Mysterium. Und das ist das Schöne. Wir können zwar mit unseren menschlichen Worten die Eucharistie kategorialisieren und erklären und katechetisch ausbauen, aber im Letzten bleiben wir immer hinter dem, was es eigentlich ist, zurück. Es ist das Geheimnis des Glaubens. Und dieses Geheimnis können wir nicht aufschlüsseln wie ein Kreuzworträtsel, aber wir können von diesem Geheimnis immer tiefer angezogen werden und in dieses Geheimnis hineinwachsen, so dass ich dann auch sagen kann, wie meine Schwester, ich finde mich da wieder in der eucharistischen Gemeinschaft. Ich kann dort wieder hingehen, egal wo ich dann bin. Und das hat auch etwas mit Heimat zu tun. Ein anderes Problem, was Sie eben noch angesprochen haben, vielleicht darf ich darauf kurz noch eingehen. Sie sagten, das kann man doch dann nur als Kind. Und das ist das große Dilemma unserer Zeit. Natürlich lernt man als Kind auch am besten Klavier spielen, nicht? Wenn man früh rangeführt wird. Als Erwachsener hat man unheimlich Schwierigkeiten. Mir geht das jedenfalls so. Und dann mit dem Klavierspielen und die 10 Finger voneinander zu kriegen, man hat dann da einen Nachteil. Aber man kann es lernen und man lernt es anders, vielleicht auch als ein Kind. Ich sage den Leuten jedenfalls immer, man ist nie zu jung oder nie zu alt, um auch im Glauben und auch in diesem Lernprozess, der sowohl spirituell als auch kognitiv ist, zu wachsen. Und das ist gerade das Problem. Wir müssen natürlich als die wir vielleicht schon etwas näher dran sind an der Eucharistie, jetzt lernen, dass diese Kultur, in der wir leben, hier im heiligen Köln genauso wie im säkularen Sylt, dass die Kultur uns nicht mehr trägt, sondern dass wir in einer anderen Kultur angekommen sind, die nicht mehr von der Zeugung bis zum Tod das christliche Lebensbild vermittelt. Und da muss die Kirche eben eine missionarische Kirche werden. Und wie das funktioniert, vielleicht bringt uns dieser Kongress, auf den wir jetzt zugehen, da auch wieder etwas näher. Patentrezepte haben wir nicht. Es wird viel geschrieben, viel geredet, aber die Kirche muss sich jetzt noch auf einen gewaltigen Lernprozess einstellen, im Dialog eben auch mit den Menschen, die diese Kultur, diese Muttermilch des Glaubens nicht mehr empfangen haben.